Wenn du in den Aufzug steigst, sagst du Hallo oder schweigst du lieber? Manche halten sich lieber zurück, andere begrüßen gleich alle im Aufzug. Aber was ist eigentlich die ungeschriebene Regel? Die Antwort gibt's am Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
Bevor es heute losgeht, du weißt bestimmt, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir und dem Team dabei, diesen Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter im-aufzug.de informieren und UnterstützerInnen werden. So erhältst du vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Diese Woche gilt der Dank den UnterstützerInnen Amrei, Jana und Axel. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Und schon geht's los. Greta Niewiadomski ist Psychologiestudentin, Aktivistin und Model. Und jemand, der sehr früh gelernt hat, dass Behinderung genauso viel mit dem eigenen Körper zu tun hat, wie mit den Blicken der anderen. Wir sprechen darüber, warum ihr Behinderung oft erst dann relevant wird, wenn andere sie bemerken. Über neugierige Kinderfragen, über Erwachsene, die Erklärungen erwarten und über den ständigen Wechsel zwischen Verstecken, Witze machen und Selbstbehauptung. Greta erklärt mir, wie eine Prothese plötzlich Kompetenz zuschreibt, warum sie sich manchmal wie ein Schutzschild anfühlt und weshalb diese Dynamiken in der Psychotherapie viel zu selten Thema sind. Und es geht um Jugendcamps, Austausch, Kaffee und die Freiheit, sich nicht festlegen zu müssen. Also, Aufzugtür auf für Greta Niewiadomski. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich wirklich sehr. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal von dir gelesen im ND, im Neuen Deutschland. Mhm. Ein Artikel vor vielen, vielen Jahren. Herzlich willkommen, Greta Niewiadomski. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Fangen wir doch einfach gleich mal an. Hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug?
Ich hatte tatsächlich so einen cringen, random Moment in einem Aufzug, das ist mir sofort eingefallen. Und zwar bin ich in einen Aufzug eingestiegen, das war irgendwo in einem Hotel, ich weiß gar nicht mehr wo. Und dann stand da so ein kleiner Junge mit seiner Mutter, der war vielleicht so 8 Jahre alt. Und ich kam rein und ich hatte meine fancy Handprothese an und der hat die so angestarrt und dann wirklich blitzschnell reagiert und hat versucht, seine Hand zwischen die zugehenden Aufzugtüren zu stecken. Mhm. Also mit den Worten, ich will auch so eine coole Roboterhand haben wie die Frau. Und ich konnte dann Gott sei Dank aussteigen und musste das nicht weiter erklären, dass seine Vorstellung vielleicht ein bisschen abweicht und auch mit viel Schmerz verbunden wäre. Aber das hat so ein bisschen verdeutlicht, wie positiv und anders diese Hand wahrgenommen wird und wie das mit, keine Ahnung, Science-Fiction oder Superhelden assoziiert ist.
Ja, ich musste auch gerade kurz an Iron Man denken oder so.
Ja.
Du hast ja gleich, bist ja gleich mit dem Thema eingestiegen. Ich dachte so, macht man hier einen ganz gemütlichen Einstieg, aber so ist es natürlich umso besser. Ich finde es nämlich ehrlich gesagt, ich habe viele Gäste ja hier im Podcast und ich finde es immer ein bisschen unangenehm, wenn ich von mir aus das Thema Behinderung anspreche, egal ob jemand eine hat oder nicht. Aber interessanterweise ergibt sich das ganz oft von selbst, ganz organisch.
Ja,
und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass du das gleich angesprochen hast. Du bist Psychologiestudentin, Sportlerin und Model für und Aktivistin für Inklusion und Barrierefreiheit und Sichtbarkeit. Darüber werden wir heute wahrscheinlich eine Menge sprechen, zumal wir schon im Vorfeld mal telefoniert haben und du eine ganz besondere Perspektive auf das Thema hattest, beziehungsweise eine interessante Fragestellung. Aber gerne würde ich erstmal die Greta kennenlernen. wie und wo bist du denn aufgewachsen?
Ich bin 2001, also im neuen Jahrtausend, in Hamburg geboren. Und ich habe einen großen Bruder und bin mit meinen Eltern da aufgewachsen. Witzigerweise, das ist, glaube ich, noch gar nicht so bekannt über mich, aber wir haben lange, also die ersten Lebensjahre von mir in einem Schrebergarten gewohnt, weil die Mieten in Hamburg so teuer waren. Meine Mutter hat noch studiert und das erinnere ich als sehr schöne Zeit, weil wir mitten in einer Großstadt in so einer grünen Oase leben durften. Und sehr viel einfach im Garten spielen konnten, Kaulquappen beobachten, wie sie zu Fröschen werden. Und das war sehr...
Wie viele Jahre waren das?
Ich glaube so 5. Und dann haben meine Eltern auch ihre Studiengänge beendet und Jobs bekommen. Und dann sind wir nach Bremen gezogen, verbunden mit so einem wirtschaftlichen Aufschwung auch, würde ich sagen.
Mhm. Also ich kenne ja Schrebergärten eher so als kleine Häuser, die man im Sommer besucht und oft keine Heizung haben. Ich hoffe, ihr wart ein bisschen besser ausgestattet.
Ja, zum Glück. Also das, wir hatten fließendes Wasser das ganze Jahr über und auch eine Heizung. Und es war sogar so eine kleine Hütte mit Wohnrecht. Also das konnte man sich so irgendwie bekommen vom Vorstand.
Das heißt, das war das, was du Schönes an deiner Kindheit erinnerst. Und was war vielleicht schwierig?
Dieser erste Teil verdeutlicht, glaube ich, auch so ein bisschen eben, dass ich alles machen durfte und auch konnte dort. Und ich glaube, schwierig wurde es immer dann, wenn mich Menschen, die dann außerhalb von meiner Familie vielleicht waren, daran hindern wollten, vielleicht auch aus Vorsicht oder Schonung, sage ich mal, Dinge nicht zu probieren, weil sie mich schützen wollten und mich damit so ein bisschen zurückgehalten haben vielleicht oder auch verängstigt, Dinge überhaupt auszuprobieren.
Mhm.
Vielleicht aufgrund ihrer eigenen, ich sag mal, Beschränktheit weiterzudenken oder sich das überhaupt vorstellen zu können, dass mehr möglich ist, als man vielleicht denkt.
Hast du denn mal mit deinen Eltern darüber reden können, ob das für sie wirklich immer alles so einfach war, wie man das ja dann oft über seine eigenen Eltern erzählt? Ja, wir haben das ganz normal behandelt, aber irgendwann war das wahrscheinlich auch für sie das erste Mal mit voller Fragen und Sorgen und Ängsten.
Mhm. Also wir haben schon viel auch darüber geredet. Also ich glaube schon, dass meine Eltern grundsätzlich einfach sehr positive, optimistische und auch mutige Menschen sind. Also die wussten vor meiner Geburt nicht, dass mir eine Hand fehlen wird. Und das heißt, auf jeden Fall waren sie überrascht. Meine Eltern selbst, das weiß ich aber nicht, ob sie das sagen, weil sie meine Eltern sind, sagen, dass sie sich trotzdem total gefreut haben oder halt glücklich waren, dass ich soweit gesund war. Und man muss dazu sagen, dass mein Bruder auch Schwierigkeiten hatte, zum Beispiel, also in seiner Entwicklung. Und ich würde sagen, dass meine Eltern einfach das Leben immer so genommen haben, wie es kam. Also sicherlich mit Hürden und auch vielen Gedanken verbunden. Aber ja, ich würde auch sagen, ich bewundere, dass sie so damit umgegangen sind, weil ich denke, ich würde in der Situation vielleicht überforderter sein. Meine Eltern haben das aber immer irgendwie auch positiv gedreht. Also die haben zum Beispiel, wenn Kinder mir fiese Fragen gestellt haben oder Fragen, die ich als unangenehm empfunden habe, dann haben die nie mir das Gefühl gegeben, dass ich das Problem daran bin, sondern haben immer gesagt, die Kinder, also du musst den anderen Kindern helfen, das zu verstehen, weil die das nicht kennen. Und auch, weil die das nicht verstehen können. Also sie haben die Fähigkeit der anderen Kinder angezweifelt und mich auch nicht in die defizitäre Position gebracht, sondern in die starke, helfende Position, dass ich denen helfen muss, eben zu verstehen, dass Menschen unterschiedlich sind.
Gab es denn für dich so ein Erlebnis, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, okay, irgendwas ist wirklich anders? Also bei mir... vielleicht mal gleich auch von mir zu erzählen. Ich glaube, ich wusste immer, ich wusste schon als Kind, dass ich nicht laufen kann. Es war für mich aber nie wirkliches Thema. Und ich habe es erst realisiert in der 5. Klasse. Da war ich also 5 plus 7, ich war 7, als ich eingeschult wurde, also 12.
Also das finde ich sehr spannend. Das heißt, es ist dir selbst an dir gar nicht aufgefallen erstmal.
Also ich habe halt nicht versucht zu laufen, weil ich wusste, es geht nicht. Mhm. Aber ich habe es nie beneidet und ich habe es auch nie als Problem gesehen. Und wahrscheinlich hat man ganz viel dafür getan, ErzieherInnen, LehrerInnen, was auch immer, dass Dinge möglich waren. Und das habe ich wahrscheinlich als Kind für selbstverständlich gesehen.
Und aber woran hast du es?
Im Sportunterricht tatsächlich. Mhm. Wo dann ich plötzlich nicht mehr dabei sein sollte oder durfte. Auch aus dem ähnlichen Grund, wie man bei dir vielleicht gesagt hat, das ist zu gefährlich, das kannst du nicht, es könnte was passieren. War das bei mir vielleicht sogar auch begründet? Ich habe halt Glasknochen. Mhm. Und da ist vielleicht der Medizinball dann doch ein bisschen gefährlicher. Aber da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, krass, hier gehöre ich vielleicht wirklich nicht dazu.
Mhm. Also bei mir war das, glaube ich, im Vergleich zu anderen Kindern oder dass mich sogar andere Kinder darauf aufmerksam gemacht haben. Da war ich so im Kindergarten, also vielleicht war ich so 4 oder 5 Jahre alt. Und ich erinnere das aber so, dass das in dieser Zeit nicht negativ war. Also dass wir sozusagen alle zusammen festgestellt haben, oh, das ist anders. Und wir haben dann so gesagt, ich habe eine Faust und eine Hand und die anderen Kinder haben 2 Hände. Und dann haben manchmal Kinder so gefragt, kannst du die nicht doch öffnen, die Faust? Dann habe ich so versucht und habe gesagt, so nee, weil da sind ja keine Finger. Aber das war nicht, also ich erlebe das nicht als diskriminierend oder irgendwie abwertend in dem Moment.
Ich war jetzt am Wochenende bei einer Kinderbuchlesung, habe da aus unserem Kinderbuch gelesen und stand im Foyer am Eingang und habe gewartet, bis es losgeht. Und dann kam eine Mutter mit ihrem Kind vorbei und die Mutter sagte zu mir, meine Tochter möchte wissen, warum sie so klein sind. Können Sie ihr das bitte erklären? Und ich war... Also ich weiß, es hat mich richtig getroffen, dass die so eine Anspruchshaltung hatte, dass ich ihr jetzt diese pädagogische Leistung abnehme, zu erklären, warum ich klein bin. Und normalerweise habe ich damit gar kein Problem, das zu erklären, aber mich hat es irgendwie verletzt, dass sie das so erwartet hat.
Mhm. Ich finde, es kommt auch drauf an, also dass man sich... Also, dass einfach nicht jeder Tag gleich ist und nicht jede Situation. Und du hast gerade vielleicht auch in einem Moment, wo du eine Riesenleistung erbracht hast, die auch losgelöst von deiner Behinderung eine Riesenleistung ist, nicht immer wieder darauf reduziert zu werden. Also, mich stört das, glaube ich, manchmal in Momenten, wo ich eigentlich bei einer Sache total drin bin und irgendwie total dabei bin und dann jemand sagt, oh, und du hast ja auch eine Behinderung oder dann auch diese Erwartungshaltung, erklär das mal bitte. Und ich denke so, aber darum geht es doch hier gerade gar nicht. Also
was erklärst du denn Eltern bzw. den Kindern, wenn sie fragen?
Also ich glaube, dass sich das zu hinterfragen, dass Leute fragen, auch ein bisschen entwickelt hat. Ich würde sagen, früher habe ich immer und ausnahmslos die Frage einfach beantwortet. Also habe gesagt, ich bin so geboren und das tut nicht weh. Also das, was so die normalen Fragen sind, also die typischen Fragen, tut das weh? Wie ist das passiert? Und oft kommen dann aber nicht nur Fragen, sondern auch Bewertungen. Also dass Leute sich dann krampfhaft überlegen, was ich nicht kann. Dass sie dann fragen, kannst du Klavier spielen oder kannst du deine Schleifen binden oder kannst du Fahrrad fahren? Und damit aber irgendwie implizieren, dass sie nicht glauben, dass ich das kann. Und ich würde sagen, das hat sich so ein bisschen gewandelt bei mir von Rechtfertigung zu Aufklärung, dass ich früher immer versucht habe, auch die Leute zu überzeugen von meinen Fähigkeiten und auch so ein bisschen in die Defensive vielleicht gegangen bin. Also ich habe einfach versucht, zu erklären oder zu vermitteln, was ich kann und bin da viel auf mich selbst eingegangen. Und ich glaube, heutzutage, weil sich die Leute auch auf den Inhalt ihrer Frage hin oder kommentiere auch zurück, dass ich das gerade nicht angemessen finde oder nicht den richtigen Zeitpunkt, aber das kostet mich sehr viel Überwindung und ist sehr viel anstrengender. Es geht mir aber danach besser, weil ich den Eindruck habe, ich habe zu mir gestanden und mich nicht der Situation ausgesetzt. Also vielleicht gibt mir das auch Kontrolle zurück.
Ich versuche dann immer, das so neutral wie möglich zu erklären. Also dann nicht zu sagen, also die Diagnose schon gar nicht, sondern einfach sagen, na, es gibt halt Menschen, die können laufen, es gibt Menschen, die können nicht laufen. Und dann das Kind zurückzufragen. Mhm. Und ich finde das in Ordnung. Und du? Und die Kinder sagen immer ja. Mhm. Oder cool. Wenn sie fragen, warum bist du klein? Dann sage ich, na, ich bin aus dem gleichen Grund so klein, warum du dunkle Haare hast und nicht blonde Haare. Wir wissen es einfach nicht. Mhm. Und das versteht die auch eher, als wenn man sagt, du bist ja auch noch klein.
Findest du, dann gibt's
wissen die, das ist was anderes.
Findest du, da gibt es einen Unterschied, ob dich Erwachsene oder Kinder fragen?
Auf jeden Fall. Kinder dürfen alles fragen, denke ich. Bei Erwachsenen, deswegen glaube ich, hat mich das auch so geärgert mit der Mutter, dass sie also, wahrscheinlich wollte sie alles richtig machen und dann damit alles falsch gemacht, dass sie mir einfach die komplette Aufgabe gegeben hat, anstatt dem Kind auch zu erklären, vielleicht sollten wir erst mal fragen, ob wir fragen können. Also so,
ja.
Man ist ja auch nicht jeder, ich bin nicht jederzeit für andere Kindererziehung bzw. Aufklärung zuständig. Und überhaupt, da wollte ich später noch mit dir drüber reden, aber das können wir auch gleich jetzt schon machen, finde ich es auch wirklich, dass wir behinderte Menschen irgendwie schon sehr, sehr früh beigebracht bekommen, dass wir das alles erklären sollen. Mhm. Und ich bin inzwischen davon überzeugt, dass wir niemandem unsere Diagnosen schulden. Mhm. Und es auch niemandem was angeht. Und die Leute es im Zweifel aushalten müssen, das nicht zu wissen.
Da stimme ich dir 100% zu. Ich glaube nur, manchmal fühlt es sich dann für einen selbst als behinderte Person auch wie ein Aushalten an, weil man die Leute vielleicht auch konfrontiert oder auf eine Art zurückweist. Also man lässt vielleicht die Frage offen oder man kommentiert eben, dass die Frage nicht angemessen war. Und das ist so ein bisschen, vielleicht beißt sich das bei mir auch oder widerspricht sich mit meinem Bedürfnis vielleicht nach People-Pleasing oder halt Leute zufriedenzustellen, wenn ich die Antwort verweigere und dann mit diesem Vakuum leben muss. Und ich glaube, da habe ich es mir vielleicht auch früher leichter gemacht und das verurteile ich auch nicht, wenn Leute so damit umgehen, dass sie sagen, ich beantworte es einfach, dann ist es geklärt und schneller vorbei vielleicht auch. Aber es stört mich trotzdem, wenn Leute die Antwort erwarten.
Wie hast du das denn als Teenagerin erlebt?
Also vielleicht auch zurück zu dem Punkt noch, dass es was anderes ist, wenn Kinder fragen. Das ist auch nochmal was anderes, wenn man selbst ein Kind ist. Und ich würde sagen, das hat sozusagen metaphorisch gesprochen auch was mit Augenhöhe zu tun. Dass wenn man selbst ein Kind ist und andere Kinder fragen, dann ist man vielleicht trotzdem manchmal unterlegen oder fühlt sich da bedrängt davon. Während wenn mich jetzt Kinder fragen und ich eben erwachsen bin, dann fühle ich mich auch in einer Position, wo ich da drüber stehe und das vielleicht auch einfach dann besser erklären kann. Und als Teenager, also ich glaube, ich würde sagen, das hat verschiedene Phasen durchlaufen. Eben, dass es mir als ganz kleines Kind total egal war. Da ging es bei meiner Behinderung, also muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, ist die Einschränkung mehr im Sozialen und in der Wahrnehmung von außen als in der Funktion. Das heißt, ich habe mich selten in motorischen Situationen eingeschränkt gefühlt, sondern viel mehr durch Bewertung oder Beobachtung von außen. Und das ist, glaube ich, als Teenager in einer Phase, wo man sowieso Unsicherheiten noch mehr spürt oder sich gerade noch findet, total belastend, finde ich. Also wo man irgendwie cool sein will und vielleicht auch einfach nur dazugehören will und dann durch etwas heraussticht, was man nicht ändern kann.
Ich habe in meiner Teenagerzeit irgendwann die Strategie entwickelt, lustig zu sein. Mhm. Und dann über meine Behinderung die ganze Zeit Witze zu machen. So auch, um diese Angst den anderen davor zu nehmen. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das gegen mich sich richtet irgendwann, weil die Leute dann anfingen, auch Witze zu machen. Was ja auch eine Art Einladung war, natürlich. Und das hat mich dann verletzt.
Ja, kann ich gut verstehen.
Diese Klassenclown-Nummer, die beobachte ich wirklich bei sehr vielen Menschen mit Behinderungen, auch noch ins Alter, ins frühere Alter rein, nach der Teenagerzeit, dass das dann schnell so ein, ja, vielleicht auch so eine Art Strategie ist, um damit umzugehen. Oder eben, das erzähle ich auch regelmäßig hier im Podcast, wenn Leute mir schreiben, dass sie immer unbedingt mir ihre Diagnose sagen wollen. Gleich im Einleitungssatz, obwohl mich die ja auch nichts angeht. Mhm. Und gerade bei Kindern bin ich es besonders traurig, wenn behinderte Kinder sich mir vorstellen, hallo, ich bin Max und ich habe das und das, dass sie dann selber auch anfangen zu klingen wie Ärzte oder wie Erwachsene und nicht wie Kinder.
Ja, und sagt auch viel darüber aus, vielleicht, wie das Umfeld sie behandelt.
Hast du das auch erlebt oder bist du das jetzt quasi eher so in meiner Bubble?
Ich habe das auch erlebt. Vielleicht bei mir dann noch zusätzlich oder vielleicht war das bei dir auch so, dass ich in einer Phase davor, bevor ich Witze darüber gemacht habe, habe ich versucht, die Behinderung zu verstecken oder zu kaschieren. Das höre ich auch viel von Betroffenen jetzt mit Dysmelie. Also das wäre meine Diagnose, aber also fehlenden Gliedmaßen. Zwar, weil das bei mir möglich war, bis zu einem gewissen Grad, durch lange Kleidung oder durch eine bestimmte Körperhaltung eben, dass das dann nicht aufgefallen ist. Und das ist auch wieder etwas, was vielleicht kurzfristig funktionieren kann, aber langfristig eher belastend ist, weil sich dann alles darum dreht, wie oder wann bemerken die Menschen dann doch meine Behinderung. Was auch wirklich teilweise dann dazu geführt hat, also ich kann eine Geschichte erzählen aus meiner Tanzschule, da war ich 3 Jahre lang, also da war ich so 16 Jahre alt und war da 3 Jahre lang und ein Mädchen, die auch dort war, die hat nach 3 Jahren erst bemerkt, dass mir eine Hand fehlt und hat sich dermaßen erschrocken, weil sie mich ja auch schon kannte als Person, dass sie gedacht hat, ich hätte irgendeinen Unfall gehabt oder so. Und diese Reaktion von ihr hat mich dann wiederum so schockiert oder auch ja verunsichert, weil ich gar nicht wusste, wie ich sie auffangen soll oder wie ich darauf reagieren soll und mich aber verantwortlich gefühlt habe für ihren Schock, dass ich diese Strategie des Versteckens ja so zu sagen wie überwunden habe oder bewusst versucht habe zu verändern. Und dann so doll in die Offensive gegangen bin, eben, dass ich auch sehr viel Witze darüber gemacht habe und versucht habe, das ständig zu thematisieren. Und das war vielleicht auch dann der Unterschied, dass ich vorher, vor diesem Event, sage ich mal, habe ich immer gesagt, ich bin nicht behindert und ich habe mich mit diesem Begriff nicht assoziieren wollen, weil der wahrscheinlich habe ich den selbst als Schimpfwort benutzt zu der Zeit, weil das extrem negativ assoziiert war für mich. Und eben habe auch versucht, das zu verstecken, habe vielleicht auch versucht, in anderen Bereichen mehr Leistung zu erbringen und das irgendwie zu kompensieren. Also ich hatte zum Beispiel extrem gute Noten. Ist auch nicht unbedingt negativ, weil jetzt profitiere ich vielleicht davon, kann Psychologie studieren. Aber ja, also das war auf jeden Fall dann nicht immer einfach. Und ich würde sagen, durch diese Witze, die ich danach darüber gemacht habe und versucht habe, immer ja, mich darüber so ein bisschen lustig zu machen, aber das eben auch schon zu benennen, war das für mich ein Fortschritt, weil ich mich dadurch gewagt habe, das offen zu zeigen und zu thematisieren und mich auch finally sozusagen als Mensch mit Behinderung zu sehen, was mir dann auch wieder andere Türen geöffnet hat, sag ich mal. Aber genau dasselbe, was du auch gerade beschrieben hast, dass dann andere sich da natürlich dranhängen und auch Witze darüber machen, die man dann nicht mehr kontrollieren kann und die dann auch,
genau.
Ja, dann geht's einem aus der Hand sozusagen und es kann auch verletzend werden. Das habe ich auch so erlebt.
Was mich ja an der gesamten Thematik so interessiert und auch manchmal ehrlich gesagt so ein bisschen stört, ist, dass wir Behinderung und die Akzeptanz dessen sehr binär betrachten. Ne? Also dass wir sagen, es gab eine Phase, da sagt man, ich bin nicht behindert, was einfach nicht stimmt.
Ja. Ja.
Und dann gibt es eine Phase, wo man sagt, ich bin behindert und alles dreht sich darum, was auch nicht stimmt. Und ich kenne sehr viele Menschen mit einer ja, vielleicht kaum sichtbaren Behinderung oder die man so kaschieren kann, die, obwohl sie das kognitiv alles verarbeitet haben, würde ich mal sagen, und auch reflektieren und Disability Studies studiert haben, trotzdem dann ihre Behinderung verstecken. Und ne, weil die so Strategien einfach dann so tief drin sitzen, also lange Ärmel, wie du das sagst, ne? Oder versuchen die Dinge selber zu machen, obwohl es sehr anstrengend ist, man einfach mal um Hilfe fragen könnte. Das ist so mein großes Thema.
Ich glaube, unbewusst
dass
auch.
Dass ich dann schon denke,
also,
genau, und das
man
ist,
glaube
ich, einfach eine Reise.
Ja, ja. Und die ist vielleicht auch nie am Ziel. Also das ist ja ein Prozess,
genau,
der uns ein Leben lang beschäftigt. Und vielleicht muss man auch sagen, wenn einem immer wieder, also das ist ja nie abgeschlossen, dass man auch negative Kommentare oder eben unangenehme Reaktionen bekommt, da gibt es ja kein richtig oder falsch als Umgang damit. Weil es bleibt
genau,
ja schwierig.
Und ich glaube, dass wir auch sehr streng, vielleicht auch ich selber, erstmal mit uns selber sind, aber auch mit anderen in der Community, die wir dann vielleicht auch sogar einteilen in, naja, er oder sie ist noch nicht so weit oder ist schon viel weiter, je nachdem. Und ich glaube, dass es immer auch, wie du auch sagst, ne, tagesformabhängig sein kann. Oder ja, mal, also es gibt vielleicht auch Rückschritte sogar, wenn man irgendeine Erfahrung gemacht hat, die negativ oder unangenehm war, dass ich selber zunehmend auch lerne, da auch gnädiger zu sein.
Ja, ich glaube, vielleicht ist manchmal bei mir dann noch das Gefühl, wenn ich merke, dass Menschen vielleicht mit einer ähnlichen Behinderung wie ich auch, weil ich dann den Weg vielleicht noch meine besser zu kennen, wenn die sehr unsicher damit sind und zum Beispiel noch das sehr, sehr viel verstecken oder denen das auch bewusst ist und sie sich gar nicht trauen, das aktiv zu zeigen, dass es dann sowas ist wie, also so ein Bedürfnis von mir dann da helfen zu wollen oder halt mein Wissen zu teilen. Aber da stelle ich mich dann natürlich auch drüber und sage, mein Weg ist der richtige. Ja, wenn du das so sagst, klingt das vielleicht auch gar nicht mehr so korrekt.
Nee, ich glaube, es ist einfach auch, es kann schon auch helfen. Also ich habe ganz viel gelernt von Menschen mit anderen Behinderungen, einfach nur durchs Beobachten, ohne dass man immer alles thematisieren muss, sondern einfach beobachten, wie fragt man um Hilfe, wie geht man mit Assistenz um. Und was auch immer so für Fragen da kommen könnten. Oder auch Hilfsmittel. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Austausch ist wichtig. Es muss halt auch so ein bisschen auf Augenhöhe vielleicht stattfinden können.
Also ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, ob die Person, aber das ist immer so, ob die Person nach Feedback gefragt hat. Also ich hatte eine Situation, also ich glaube auch, oder ich glaube nicht, ich weiß, dass ich das immer noch mache und auch noch mehr gemacht habe, meine Behinderung unbewusst zu verstecken. Und eben wirklich nicht mehr drüber nachgedacht hatte, aber das war wie im Muskelgedächtnis verankert, dass ich mich zum Beispiel auf Fotos so hingestellt habe, dass einfach die linke, also nicht betroffene Seite vorne ist und man, also ich darüber aber nicht mehr nachgedacht hatte. Und ich hatte dann ein Referat in der Uni, habe das ganz normal gehalten, dachte ich, und dann hat danach der Dozent gefragt, möchtest du ein sozusagen umfassendes Feedback bekommen, auch zur Körperhaltung, oder möchtest du nur, dass ich auf den Inhalt eingehe? Und dann habe ich gedacht, ja, also bin ich erstmal interessiert, wie was er denn zu sagen hat. Und dann hat er das wirklich benannt und meinte, es fällt auf, dass ich die ganze Zeit schräg stehe zum Publikum. Und er hat den Eindruck, dass ich unbewusst versuche, die Behinderung zu verstecken. Das hat er wirklich so gesagt und das war so hilfreich für mich, weil ich in dem Moment auch bereit war, das anzunehmen. Und jetzt achte ich schon darauf, dass ich manchmal zum Beispiel einfach beide Hände in den Schoß lege, einfach aktiv darauf zu achten, dass es sichtbar wird.
Das ist super wichtig, super interessant, weil ich glaube nämlich, dass Menschen mit Behinderungen sehr häufig auch geschützt werden und dann diese Lernerfahrung gar nicht machen. Also besser zu werden oder irgendwie anders auch vielleicht das eigene Verhalten zu verändern.
Ja.
Es erinnert mich an eine Situation, ich hatte vor ein paar Monaten einen Vortrag in Münster und ich habe den ganz normal gehalten, so wie immer. Und im Publikum saß ein guter Freund von mir. Und ich habe den einfach gefragt, also ganz ehrlich, mir fällt es manchmal schwer, Applaus zu unterscheiden. Ist er ehrlich gemeint oder ist es so ein Behindertenapplaus, das mal platt zu sagen, ja. Und er meinte, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube schon, dass der Applaus ehrlich war. Aber wenn du Feedback möchtest, was dir vielleicht niemand aus dem Publikum geben würde, das klingt jetzt hart, aber es ist nun mal so, du bist klein. Und auf der Bühne bist du halt klein. Mhm. Und wenn die Leute ganz hinten sitzen, dann sehen die dich nicht, weil du einfach klein bist. Und man könnte überlegen, ob man mit einer Beamer-Projektion oder so irgendein unterstützendes Element einbaut. Und wenn es nur mein Gesicht als ein Foto ist oder so, dass man einfach sieht, wer spricht.
Ja.
Und ich fand das ein so hilfreiches Feedback tatsächlich, weil niemand würde mir sagen, Herr Krauthausen, Sie sind klein, man sieht Sie nicht.
Ja, also das traut sich keiner, ja.
Nein.
Stimmt.
Und das fand ich schon tatsächlich sehr, sehr hilfreich.
Und du kannst es ja auch umsetzen. Also wenn der jetzt was sagen würde, was du nicht ändern kannst, wäre es ja nicht hilfreich. Aber so,
genau, dass
du deinen Vortrag optimierst eigentlich.
Genau.
Ich war auch von dem Feedback von dem Dozenten total überrascht, weil ich so ein Feedback nie bekommen habe. Vor allem nicht von einer Person, die mich nicht gut kennt. Also wir sind ja nicht befreundet. Aber ich habe ihm das auch so rückgemeldet, dass es sehr, sehr hilfreich war. Cool.
Ich habe eingeladen bei einer Fernsehsendung. So eine Talkshow und die wussten, dass ich im Rollstuhl sitze, die wollen ja dann immer genau wissen, wie groß, wie schwer, wie breit ist der Rollstuhl, falls sie irgendwas bauen müssen. Und dann war ich im Fernsehstudio und bei so Talkshows sitzen die ja oft an so Bartischen, auf so Barhockern.
Mhm.
Und dann ist ihnen erst in dem Moment aufgefallen, dass ich zu klein bin, zu tief sitze. Und das war denen super unangenehm. Aber ich fand es interessant, dass die hätten alles wissen können, aber sie haben es halt nicht bedacht. Und dann hatten die noch 2 Stunden Zeit, eine Lösung zu finden. Und haben dann noch ganz schnell ein Podest gebaut, auf das ich rauffahren konnte. Und alle anderen Gäste gezwungen, den Barhocker so niedrig wie möglich zu machen, damit es keine großen Höhenunterschiede gibt. Und die haben mir dann später gesagt, dass das denen wirklich sehr, sehr unangenehm war. Und dass sie sich tierisch ärgern, dass das keiner zuvor bedacht hat. Aber dass das quasi auch für sie jetzt eine ganz, ganz interessante Lernkurve ist.
Aber was denkst du bei solchen Fehlern oder was fühlst du dabei, wenn die das gar nicht berücksichtigt haben, obwohl sie wussten, dass du kommst?
Ich habe das professionell gesehen, also weil die hatten auf alles andere geachtet.
Mhm.
Die hatten eine Rampe und es gab eine barrierefreie Toilette. Das war bei alles, die Checkliste war in der Hinsicht alle einfach abgehakt. Und ich glaube, das ist denen wirklich zu spät aufgefallen. Und ich denke mal, Fehler passieren, die dürfen nicht passieren. Und die hätten auf gar keinen Fall die Sendung gemacht, ohne eine Lösung zu haben. Die hatten auch überlegt, ob sie den Bartisch abbauen und dann man einfach da sitzt und so. Weil der Regisseur auch gesagt hat, das ist ein scheiß Bild. Also das wollte der einfach auch nicht.
Ja.
Und das war dann auf so einer professionellen Ebene, fand ich es dann okay und das war ja nicht mein Problem. Sie haben auch nicht gesagt, oh, deswegen ihnen dauert alles länger oder so. Deswegen glaube ich, würde ich diesen das jetzt nicht so krumm nehmen. Aber ich hätte das natürlich auch krumm nehmen können, weil sie genau wussten, wer kommt.
Genau, also
das heißt, keine Überraschung.
Ich finde, es gibt manchmal so Situationen, wo man irgendwie merkt, also das mag da nicht der Fall gewesen sein, das ist ja auch, also wie du sagst, da ist viel Organisationsaufwand generell bei so einer Show, vielleicht ja, gehen da manche Dinge unter, aber dass manchmal eben bestimmte Dinge mehr untergehen als andere. Ich hatte da mal eine Situation, also ich habe auf einer Messe gearbeitet für Prothesen und es gab immer diese Unterteilung in Mitarbeitende der Firma und AnwenderInnen der Prothesen. Also es gab immer diese zwei Seiten und das war auch farblich unterteilt in der T-Shirt-Farbe. Und soweit in Ordnung, weil vielleicht hat das dann auch festgelegt, welche Aufgabe man da hat. Es muss nichts mit Hierarchie zu tun haben. Aber was dann der Unterschied noch war, dass die Doktortitel bei den Mitarbeitenden angegeben wurden auf dem Namensschild und bei den AnwenderInnen nicht. Und da haben wir dann schon angefangen, uns zu beschweren oder halt zu sagen, dass nun wirklich ein Ungleichgewicht zwischen der Behandlung der verschiedenen Mitarbeitenden, weil die sind wir ja auch.
Vielleicht sogar mit Doktortitel, ja genau.
Ja genau, tatsächlich haben auch Menschen mit Behinderung manchmal Doktortitel.
Du hast gerade gesagt, irgendwann gab es für dich dann so eine Phase, wo du diesen Satz, ich bin nicht behindert, nicht mehr gesagt hast. Ich nehme mal an, das war dann so im Jugendalter. Mhm. Und da hast du angefangen, Sport zu machen. Welche Rolle hat denn Sport für dich gespielt?
Also ich habe immer eigentlich viel Sport gemacht, also seit ich denken kann. Ich habe früh, ich glaube auch mit 4 Jahren, habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Und das war dann eben schön für mich, dass die Handfehlbildung da keine Rolle gespielt hat. Dadurch habe ich auch beim Fußball selbst nie den Eindruck gehabt, ich muss irgendwas kompensieren. Also da habe ich mich normal gefühlt. Vielleicht war das so ein, was auch immer normal heißt, also zugehörig. Das war wie so ein Safe Space, wo es nicht darum ging, wie man aussieht oder welche motorischen Handfertigkeiten man hat, sondern eben andere Qualitäten. Und das habe ich lange gemacht. Ja, aber ich glaube, ich habe mich immer gerne bewegt und immer viel Sport gemacht.
Also ich fragte das so ein bisschen deswegen, weil viele Leute ja auch sagen, dass sie mit dem Sport dann irgendwie nochmal einen anderen Zugang zu ihrem Körper bekamen. Und auch ein anderes Verständnis von, was ist ein guter Körper oder was ist ein nicht guter Körper. Aber das war dann für dich quasi nicht der Moment der Veränderung?
Also beim Sport war für mich auch wieder mehr die Unterscheidung der Sichtbarkeit und weniger der Funktionalität oder wie sagt man, körperlichen Fähigkeit. Und ich habe mal Tanzen ausprobiert, auch Ballett, wo es mehr darum ging, auch wie die Körperhaltung ist und ja, vielleicht bis in die Fingerspitze eben, wie die Hand gehalten wird. Und da war klar, ich kann nie 100% erreichen und ich werde auch immer mal wieder ja, da irgendwie auf negative Weise oder zumindest bewertend in den Mittelpunkt gestellt. Und ich glaube, dadurch, dass ich verschiedene Sportarten ausprobiert habe, habe ich mich dann immer lieber für die Sportarten entschieden, wo es nicht ums Aussehen ging. Also insofern hat ja Sport mir schon geholfen und dann war das eben beim Fußball so ein Teamgefühl. Und ich glaube, zusätzlich bei mir war auch noch das Ding, dass ich so mich als Kind nicht wirklich mit den ja weiblich assoziierten Hobbys identifizieren konnte. Und dann war Fußball für mich auf der Schiene vielleicht auch nochmal die Möglichkeit des Ausdrucks, dass ich auch eine fußballspielende, starke, weibliche Person sein kann, obwohl ich die Einzige war. Ich habe lange im Jungsteam gespielt dann.
Machst du immer noch viel Sport?
Ja, ich habe jetzt mit Taekwondo angefangen und das ist auch nochmal irgendwie eine schöne Möglichkeit, weil das so ein Kampfsport ist. Und ich würde aber sagen, es gab auch eine lange Zeit, wo ich mich nicht getraut habe, neue Sportarten auszuprobieren. Also später dann im Jugendalter, weil ich eben immer Angst hatte, dass ich mich da rechtfertigen muss oder dass zu viele Fragen wieder zu der Behinderung kommen, dass ich es dann lieber lasse. Und vielleicht auch manchmal, wenn eben andere Menschen, das ging mir bei so Wassersportsachen oft so, dass die Menschen, die da arbeiten, mir das nicht zugetraut haben und dann habe ich mich selbst auch nicht mehr getraut, das zu probieren.
Mhm. Ja. Und dann gab es, das war zumindest für mich, als Teenager eigentlich beides. Es gibt ja wahrscheinlich für jede Behinderungsart so Selbsthilfegruppen oder Jahrestreffen oder was auch immer, wo man sich dann eben treffen kann, Camps. Mhm. Und auf der einen Seite war das bei mir immer so, dass ich dachte, ich hielt mich lange für besser als die. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich auch heimlich beobachtet, wie andere das machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also
ja.
Ich habe mich geschämt, so zu sein wie die, weil ich mich für was Besseres hielt. Aber gleichzeitig hatte ich unfassbar viele Fragen, wie die jene oder diese Situation lösen würden. Sodass es für mich lange gebraucht hat, bestimmt mehrere Sitzungen, das auch schön zu finden. Ich nehme an, du hast auch, hast es mal erzählt, bei einem Jugendcamp für Kinder, die auch Amputationen haben oder so, prägende Erfahrungen gehabt.
Darf ich dich zu deinem Camp noch was fragen oder zu deinen Erfahrungen?
Ja, klar.
Also weißt du noch ungefähr, in welchem Alter du zum ersten Mal andere Betroffene getroffen hast?
Also meine Eltern sind mit mir jedes Jahr hingefahren, seit ich Kind bin. Und als Kind fand ich es total toll, weil da haben wir einfach gespielt. Mhm. Und irgendwann so in diesem Teenager-Alter, da gab es relativ schlechtes Angebot für Teenager. Und dann war ich für die Kinder zu alt und für die Erwachsenen zu jung. Mhm. Und ab dann eher so beobachtend an der Seite gestanden und hielt mich dann für was Besseres, so nach dem Motto, ja, die Jugend, die wissen ja gar nicht, was die Jugend braucht und warum jammern die denn immer noch so und so. Also und erst später, als ich dann selber junger Erwachsener wurde, fing ich an, mich dann auch mit Leuten anzufreunden und zu unterhalten. Aber es gab eine große Lücke von bestimmt 5, 6 Jahren Teenagerzeit, wo ich das wirklich eher komisch fand.
Ich finde, das kann einen auch manchmal schockieren, wenn man andere Menschen mit einer ähnlichen Behinderung sieht, weil das wie so ein Spiegel ist, den man sonst nicht hat. Und dass man, also gerade vielleicht in der Phase, wo man sagt, ich bin nicht behindert oder ich bin nicht so behindert, wo man das so vergleicht, dass man dann, wenn man andere Menschen sieht, die ja augenscheinlich das Gleiche haben, aber behindert aussehen dabei, wie man selbst halt auch, dass man sich aber erschreckt. Oder ich würde sagen, das war bei mir so, weil ich mich sonst ja nicht selbst gesehen habe dabei.
Genau. Und ich habe das dann versucht, irgendwie mit Coolness zu überspielen. Mhm. Ich glaube, ich habe dabei eine Menge Chancen vertan, auch mal mich selber genauer anzuschauen oder genauer reinzufühlen, warum ist mir das jetzt eigentlich gerade unangenehm. Und ich schäme mich auch ehrlich gesagt für dieses Verhalten. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge.
Also ich finde es schon mal sehr schön, dass du darüber sprichst. Deswegen ist es nicht mehr so. ich finde, der Gedanke ist total nachvollziehbar und deswegen wichtig eigentlich, den zu teilen. Deswegen finde ich nicht, dass du dich dafür schämen musst.
Wie war das bei dir?
Ich habe erst sehr, sehr spät, also mit 17 Jahren, war ich das erste Mal mit anderen Menschen mit oder auch Beinfehlbildung zusammen in einem Jugendcamp. Und Ich würde sagen, dass ich da schon an einem Punkt war, wo ich das gar nicht mehr so, also da war ich total neugierig auf die Erfahrung von anderen und total vielleicht auch bedürftig oder interessiert daran, mich auszutauschen. Also auf so einer funktionalen Ebene auch wieder eher weniger, aber auch da, wie man mit Tipps, keine Ahnung, wie man mit bestimmten handwerklichen Sachen umgeht oder so. Aber mehr noch so einfach zu wissen oder dann zu lernen, dass ich ja eigentlich nie alleine damit war. Und dass ich auch in Zukunft, deswegen war das wie so ein ganz prägender Moment in meinem Leben, diese anderen Menschen da zu treffen, sich auszutauschen, dann danach immer mit dem Wissen, dass ich auch dann nicht alleine bin, wenn ich in dem Moment alleine bin. Und dass es so viele Erfahrungen gibt, die wir ähnlich gemacht haben, was anfängt mit Morgenkreisen im Kindergarten, wo gesagt wird, nehmt euch mal alle an die Hände. Und man ja schon schambehaftet auch sich hilfesuchend umguckt, wer da jetzt neben einem steht. Und dann irgendwie anbietet, so, du kannst dich auch an meiner Schulter festhalten, wenn dir das lieber ist. Also sozusagen schon die Berührungsängste der anderen mit einbezieht. Und solche Arten von Stresssituationen mal auszutauschen und zu sagen, so geht's mir auch. Und dir geht's auch so. Und zusammen sind wir nicht mehr alleine. Das war irgendwie ja sehr schön.
Nach dem Abitur habe ich gelesen, bist du dann losgezogen in die weite, wilde Welt. Warst du ganz gezielt auf der Suche oder dachtest du einfach, bevor du jetzt mit dem Studium anfängst, machst du jetzt nochmal, weil die Schule so anstrengend war, Urlaub?
Also ich glaube, dass auch ganz unabhängig von der Behinderung, dass ich ein abenteuerlustiger Mensch bin und einfach auch sehr neugierig. Und nach dem Abitur, nach diesem langen Rumsitzen und auswendig lernen von Dingen, die nicht unbedingt interessant sind für mich, hatte ich irgendwie Lust auf Abenteuer. Und das war kurz vor Corona. Also damals wusste man noch nichts von Corona. Und dann war das wirklich so ein Schritt in die Freiheit, dass ich dann meine Haare abrasiert habe. Ich weiß nicht, vielleicht auch sowas wie nicht mehr den gängigen Schönheitsnormen zu entsprechen oder gar nicht mehr bewertet zu werden, was nach hinten losgegangen ist, weil dann haben alle gesagt, also vor allem Männer haben dann gesagt, warum hast du denn deine Haare abrasiert? Die waren doch viel schöner vorher. Also der Bewertung kann man leider nicht entkommen, aber für mich war das ein Freiheitsgefühl und dann bin ich nach Island und da alleine durch den Schnee getrampt und habe da gezeltet im Schnee und habe irgendwie coole Dinge erlebt.
Und warst du vor oder nach Corona dann wieder zurück?
Ich war dann, als Corona losging, noch dort und das ist ja eine Insel. Mhm. Das heißt, es flogen von heute auf morgen keine Flugzeuge mehr und die Fähre fuhr auch nicht mehr. Dann war ich in so einem, also privat organisiertes, das war über Couchsurfing dann einfach so eine WG, die alle Menschen aufgenommen hat, die dort, die nicht mehr wegkamen und auch sich nicht leisten konnten, jetzt so lange im Hostel zu übernachten, weil Island auch sehr teuer ist. Und dann waren wir da sozusagen alle zusammen in Quarantäne mit ganz vielen Nationalitäten und waren jeden Tag Schlitten fahren, während alle irgendwie im Lockdown waren. Aber wir hatten dann auch keinen Kontakt zu Menschen außerhalb da und irgendwann konnte man dann wieder zurück.
Wow, das ist ja wie eine Insel tatsächlich.
Ja.
Und wenn man dann, Sam erinnert mich an den Film 28 Weeks Later oder Month, ich weiß nicht, aber diese Reihe, wo alle zu Zombies werden, wenn sie erkrankt sind und alle versuchen, auf dieser einen Insel zu fliehen, wo es noch keiner hat. Und was hast du auf dieser Reise gefunden von dir, über dich?
Ich habe herausgefunden, dass mir Haare wichtiger sind, als ich dachte. Und vielleicht auch sowas wie Schönheitsnormen doch nicht so egal sind, wie ich dachte. Aber vielleicht war auch wichtig, diese Bedeutung für mich zu erkennen, weil ich war vorher so, ach, ist doch nicht so wichtig und mit mir macht das gar nichts. Und dann habe ich mich plötzlich irgendwie doch vielleicht auch zusätzlich zur Behinderung dann gedacht, oh Gott, jetzt habe ich zwei Sachen, die ich rechtfertigen muss. Ich will wenigstens nur noch eine Sache erklären müssen. Und ansonsten, ich glaube, ich habe viel auf der Reise oder auch auf anderen Reisen, die ich alleine gemacht habe, und das war vielleicht wichtig, Fähigkeiten und Vertrauen in meine Fähigkeiten zu finden. Das auch, also ich hatte eine Situation, da stand ich an der Straße mitten in der Eiswüste, also man hat die Straße kaum gesehen, und es kam stundenlang kein Auto, und das war im isländischen Winter, da ist es nur ein paar Stunden hell am Tag und es wurde langsam dunkel und ich habe nur in der Entfernung noch irgendwelche Islandpferde gesehen und dachte, mein Plan B ist jetzt wirklich, mich zu den Pferden zu gesellen, dass mir einigermaßen warm bleibt. Also so schlecht abgesichert auch. Und dann, ich hatte auch kein Handy-Akku mehr und es war eigentlich eine auswegslose Situation. Und in solchen Momenten eben weiterzumachen. Und dann kam irgendwann tatsächlich ein Polizeiauto und hat angehalten. Und ich habe gefragt, ob ich bei denen mitfahren kann. Und die meinten, sie dürfen leider keine Hitchhiker mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber es ist total kalt. Und vielleicht auch Bonus, dass ich eine junge weiße Frau bin und die dann irgendwie Mitleid hatten. Da durfte ich mit denen im Auto warten. Und die haben dann irgendwann, als dann doch ein anderes Auto kam, da war es dann auch schon dunkel, haben die den rausgewunken und sozusagen ja fast gezwungen.
Der sollte dich dann mitnehmen, quasi.
Ganz genau. und sowas, ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre in dem Moment vielleicht auch nicht gern verantwortlich gewesen für eine andere Person, die ich überredet habe, mitzukommen oder so, sondern ich habe gewusst, das ist meine Entscheidung gewesen und ich finde jetzt eine Lösung. Und natürlich ganz viel Glück, dass auch alles gut gegangen ist und ich bin ganz dankbar. Aber zu wissen, dass ich das halt geschafft habe, ist, glaube ich, schon viel wert für mich persönlich.
Fällt es dir schwer, dich neu zu erfinden? Oder ist es dann vielleicht mit solchen Erfahrungen sogar auch leichter?
Ich glaube, dass ich mich ziemlich viel neu erfinde, weil ich einfach, das klingt immer so, als wäre mir das alles so zugefallen. Aber ich probiere, glaube ich, doch aus eigenem Antrieb auch immer viel neue Sachen aus. Ich sehe aber auch nicht so richtig die Alternative und das ist tatsächlich, was mich auch interessiert. Ich habe mal so eine Hypothese aufgestellt, dass Menschen mit Behinderung auch kreativer sind als Menschen ohne Behinderung, weil sie ja sowieso immer eine individuelle Lösung finden müssen für Barrieren oder für schwierige Situationen. Und vielleicht habe ich diese Kreativität und trage die dann öfter mal in andere Lebensbereiche.
Du hast ja Psychologie studiert, beziehungsweise studierst es vielleicht sogar noch. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
Ich schreibe gerade meine Masterarbeit.
Was hast du denn in deinem Psychologiestudium bisher zum Thema Behinderung überhaupt mitbekommen? Also was war Bestandteil des Studiums? Und darüber hinaus vielleicht auch, was könnte man übertragen auf Behinderung, was vielleicht für andere Sachen eigentlich angewandt wird?
Also was ich jetzt im Grundstudium mitgenommen habe, war eine große Lehre. Also Lehre mit Doppel-E. Wir haben nichts im ganzen Studium zum Thema Behinderung gemacht, obwohl es schon auch bei kognitiven Behinderungen extra Therapieverfahren gibt. Dazu haben wir aber nichts gelernt. Also das wäre sozusagen eine freiwillige AG gewesen. Oder das hätte man sich selbst beibringen müssen. Und deshalb habe ich jetzt in meiner Abschlussarbeit dazu geforscht. Und zwar will ich Psychotherapeutin werden und oder bin jetzt auf dem Weg, auch angehende Psychotherapeutin zu werden. Und ich möchte jetzt eben genau das, was du fragst, versuchen, gängige Therapieverfahren auch zu vereinheitlichen oder anzuwenden auf ich sag mal, behinderungsbezogene Erfahrungen. weil die Behinderung ist ja nicht das Problem, sondern die Erfahrungen, die daraus resultieren oder auch die Interaktion mit anderen Menschen und das zu verarbeiten. Und da habe ich jetzt erste Erkenntnisse. Und zwar habe ich Menschen befragt, einfach was ihnen hilft und versucht, das auf die Therapie anzuwenden. Und was ganz, ganz Großes ist eben, was wir eben besprochen haben, dieser Austausch mit anderen Betroffenen. Ja, weil das einfach Stärke gibt und eben dieses Gefühl, damit nicht allein zu sein. Und was auch sehr wichtig ist, ist eben die Eltern, also die Erziehung oder wie man aufwächst damit, mit welchem Selbstverständnis vielleicht auch, dass man die Eltern irgendwie mit reinnimmt in den Prozess, weil wie du sagst, die erleben das auch zum ersten Mal, sind vielleicht überfordert und wollen alles richtig machen. Genau.
Sag das du.
Ja, ich hätte eine Frage, wie du das erlebt hast oder ob du den Eindruck hast, dass deine Eltern die Erziehung so gestaltet haben, dass sie für dich gut war oder wo du auch sagst, da fällt mir auf, das könnte man besser machen.
Also meine Eltern waren halt grundverschieden. Meine Mutter war so die pragmatische, die auch immer die Probleme angesprochen hat und dann auch meistens gelöst hat. Und mein Vater war eher so der Träumer, der gesagt hat, probier dich aus, alles ist möglich. Auch eher so begeistert war von meinen Ideen und meinen Gedanken. Meine Mutter dann eher so die pragmatische, die dann gesagt hat, wie stellst du dir das vor, meinst du wirklich, das klappt? Aber gleichzeitig auch immer mir zu verstehen gegeben hat, wenn ich das wirklich will, dann wird sich ein Weg finden. Zumal meine Eltern noch sehr jung waren, als ich auf die Welt kam und auch ihr eigenes Leben vor sich hatten und auch haben wollten und dann nicht Hausfrau oder Hausmann sein, sondern eben auch ihre eigenen Leben gestalten. Und dann eher dafür gesorgt haben, dass es irgendwie funktioniert. Kita-Platz, Schule, dass es einigermaßen safe ist. Und ich bin aufgewachsen in einem Netzwerk eigentlich. Also ich hatte mehr als nur meine Eltern als Bezugspersonen. Wir hatten noch Mitbewohner meiner Mutter, Nachbarinnen, Onkel, Tanten. Ich wurde einfach viel so rumgereicht quasi. Und das fand ich auch ganz schön als Kind. Einfach viele Bezugspersonen. Meine Mutter hat dann irgendwie gesagt, ich habe zu viel Kontakt mit Erwachsenen. Ich sollte mich mehr mit anderen Kindern auch austauschen. Und das ging dann natürlich erst in der Grundschulzeit besser. Ich glaube, Kinder am Anfang, da sind Freundschaften noch anders, sozusagen. Aber was ich gerade sagen wollte, ich hatte in diesem Podcast mal Katja Saalfrank zu Gast, die auch Familientherapeutin ist. Und ich habe sie gefragt, ob Behinderung automatisch bedeutet, das Kind braucht Therapie. Weil das ja oft so unterstellt wird. Ne? Ja, muss mit der Behinderung umgehen lernen und so. Und ich fand es cool, dass sie gesagt hat, auf keinen Fall. Es ist kein Automatismus. Und es ist vielleicht oft auch eher die Frage, ob die Eltern strugglen oder das Umfeld struggelt. Aber wenn das Kind dazu nichts sagt oder nicht irgendwie Anzeichen hat, dass es damit struggelt, dann sollte man dem Kind das auch nicht einreden, dass es zu strugglen hat.
Ja, also es fragen mich auch öfter mal oder melden sich bei mir Eltern, die kleinere Kinder noch haben mit Gliedmaßenfehlbildung und die dann fragen, oh Gott, was kann ich tun, dass mein Kind nicht gemobbt wird? Oder so, völlig verzweifelt sind und ich dann immer denke, ja, aber das ist ja eine normale Sorge, die alle Eltern haben, dass sie nicht wollen, dass ihr Kind gemobbt wird. Also eine Behinderung ist kein Garant dafür, aber auch eben nicht im negativen Sinne, dass man schlechte Erfahrungen macht oder ja, es gibt auch Menschen, die sagen, jeder müsste mal eine Therapie machen und ich denke, jeder muss sich ja auch nicht operieren lassen, wenn er keine Probleme hat. So, also eine Therapie oder so eine klassische Psychotherapie ist ja für bestimmte Krankheiten. oder Schwierigkeiten.
Aber leider ist es ja schon so, dass die Mobbinggefahr einfach eine größere ist.
Das stimmt.
Also dass dann in der Aussage, jedes Kind wird gemobbt, wir uns ja auch, also ich rede ja auch so, ich argumentiere auch so, dass wir dann vielleicht aber auch so ein bisschen uns in die eigene Tasche lügen und eben die Antwort nicht geben, die die Eltern aber hören wollen. Was mache ich denn, wenn mein Kind gemobbt wird?
Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass sich die Antwort unterscheidet zu einem Kind ohne Behinderung. Also ich würde so oder so, also ich habe keine Kinder, deswegen ist es auch sowieso natürlich sehr mutmaßend, aber ich würde mein Kind so unterstützen und stärken, wie ich es bei einem Kind ohne Behinderung auch machen würde. Und
genau.
Deswegen ist sozusagen die Unterscheidung nicht so,
nicht aber so. Aber da lagert man die Frage ja wieder an die Eltern zurück aus und die wollen ja einen Tipp haben. Und ich merke, dass ich selber an der Stelle dann oft struggle, da keine einfache Antwort auch zu haben.
Mhm. Ja, stimmt.
Oder weil du gerade gesagt hast, dass du in deiner Forschung herausgefunden hast, dass der Austausch mit anderen Betroffenen wichtig ist, das kann ich 100% bestätigen. Ich sehe nur ein bisschen die Gefahr, dass man dann damit Sonderschulen argumentiert.
Ja, vielleicht ist da dann auch wichtig zu betonen, dass man Möglichkeiten des Austauschs schafft. Also zum Beispiel,
es muss ja auch nicht
in der Freizeit und auch gerne in der Aktivität. Also dass man nicht unbedingt eine Selbsthilfegruppe, wo alle im Kreis sitzen und reden, sondern auch gerne Aktivitäten zusammen unternimmt. Aber ja, eben in der Freizeit und als Zusatz, weil wichtig dafür ist ja nicht der Schonraum, sondern das Wissen darum, dass es andere gibt. Und dafür muss man die ja auch nicht jeden Tag sehen.
Genau. Und das ist genau der feine Unterschied. Weil oft wird ja Sonderschulen und Förderschulen damit argumentiert, dass sie ja dann unter sich sind und dann können die ja miteinander über ihre Probleme reden und so weiter. Aber das ist ja genau vielleicht sogar die Abwärtsspirale, die dann stattfindet, weil man dann gar keinen Umgang mehr mit Nichtbehinderten hat.
Vielleicht ist dann da eben genau das Argument der Wirkfaktor, der Austausch mit Nichtbetroffenen.
Genau.
Also es braucht beides, ja.
Hast du denn in dem Studium etwas über dich gelernt?
Ja, also ich glaube, ich bin jetzt bei 5 Jahren Psychologiestudium eben fast fertig. Und 5 Jahre in den Anfang 20ern ist, glaube ich, so oder so eine lange Zeit, wo man viel ja auch noch Entwicklungen durchmacht und viel über sich lernt. Ich glaube, ich bin gerade so bald beginnt mein Berufsleben. Deswegen bin ich gerade in so einer Phase, wo ich noch viel Unsicherheiten habe und sozusagen mein therapeutisches Können noch sehr unter Beweis stellen muss. Und das ist was, wo ich jeden Tag viel lerne, weil ich einfach sehr viel übe gerade und sehr viel auch Sicherheit suche. Und über die Behinderung würde ich sagen, dass ich da gerade in einer Phase bin, wie jetzt hier im Podcast, dass ich versuche, viel theoretisches Fundament zu schaffen oder Wissen mir anzueignen. Aber ich bin gerade nicht so emotional so sehr mit der Behinderung am Struggeln zum Beispiel, sondern ich tausche mich viel aus, einfach auf so einer kognitiven Ebene.
Mhm. Also jetzt kommen wir langsam an das Pudels Kern, finde ich, weil das war ja so ein bisschen der Anlass für diesen Podcast, dass du erzählt hattest, dass du in deinem Studium dass die Dinge einfach aufgefallen sind und dass du sie festgestellt hast, dass die Prothese, wenn du sie trägst, eher den anderen hilft als beispielsweise dir. Ich glaube, das ist vorhin besser formuliert. Ja, was Ästhetisches als was Funktionales.
Ja, und auch positiver assoziiert als diese sozusagen defizitäre Sicht auf fehlende Gliedmaßen.
Und wenn man Artikel von dir liest, Ich habe jetzt zuletzt im DM-Magazin habe ich einen Artikel von dir gelesen oder auch auf deinen Instagram-Accounts und so sieht man dich ja vor allem mit Prothese, weil du auch Model bist. Das geht wahrscheinlich alles dann auch ein bisschen einher. Was für einen Unterschied macht es denn, wenn man dich mit oder ohne Prothese wahrnimmt?
Also jetzt aus der Forschungsrichtung gesprochen, ist so dieses Stereotyp, also dieses Vorurteil von Menschen mit Behinderung generell, das teilt sich auf so zwei Achsen auf und die werden wahrgenommen in der Regel als weniger kompetent und warm, also sympathisch sozusagen. Die können mir nichts anhaben. Das ist das Vorurteil von Menschen mit Behinderung. Die Prothese, das erlebe ich selbst und das sagt eben auch die Forschung, die führt dazu, wenn man die trägt, also nicht gesprochen von so hautfarbenen Prothesen, sondern es geht um so Roboter, Cyborg-ähnliche, fancy Technikprothesen. und die haben nun das Potenzial, dieses Stereotyp zu ändern. Also die können das Vorurteil über einen Menschen ändern. Der Mensch bleibt ja aber derselbe. Und zwar können sie die Wahrnehmung kompetenter machen. Das heißt, man wird trotzdem noch als sympathisch wahrgenommen, aber als kompetent.
Also eine Art Doktor, eine Art Ärztekittel, den man dann sich umschmeißt und auf einmal wird man seriös.
Ja, auf einmal wird man ernst genommen, genau. Ja. Und das ist ein großes Privileg. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat das aber die Gefahr, dass man sich hinter diesem Gegenstand wieder versteckt, weil der so viele Vorteile hat. Auch sozial eben. Also natürlich auch funktional. Also ich kann jetzt zum Beispiel mit Prothese Nagel in die Wand hauen. Das kann ich ohne Prothese nicht. Da müsste ich jemanden fragen. Aber das sind für mich persönlich eher kleinere Dinge. Und dieses Soziale ist aber extrem. Also von Mitleid zu Bewunderung.
Wie eine Droge.
Wie eine Droge mit einem Gegenstand. Genau. Und was muss man auch sagen, wie eine Droge oder wie ein Schutzschild, weil alle Kommentare betreffen dann plötzlich diesen Gegenstand und nicht mehr mich, egal ob die positiv oder negativ sind.
Und wenn du ehrlich zu dir bist, wie oft nutzt du dieses Schutzschild? Hast du immer eine dabei, wenn du dich schützen musst?
Ja, also wenn ich, das ist auch wieder tagesformabhängig. Also wenn ich mich schützen möchte, dann kann ich darauf jederzeit zurückgreifen. Aber wie gesagt, die Ebene, dass ich mich dahinter verstecke, und das ist ja, was ich in den sozialen Medien gerade mache, also oder gerade gemacht habe, weil ich bin jetzt, ich versuche an den Punkt wieder zu kommen, mich wieder mehr ohne Prothese zu zeigen. Weil das eben nicht ich bin und weil dann auch jedes Thema und jedes Gespräch wieder auf diesen Gegenstand zurückkommt.
Ich fand das tatsächlich interessant, weil als wir telefoniert haben vor ein paar Monaten, wo wir über diesen Podcast hier gesprochen haben, habe ich erst danach angefangen, aktiv deine Posts zu lesen, deine Artikel, und habe dann gemerkt, dass das, was du mir erzähltest, nicht das war, was ich sah. Verstehst du, was ich meine? Also, dass du selber schon mir am Telefon gesagt hast, dass du das auffällig findest, wie sich das Verhalten der Menschen ändert, wenn du eine Prothese trägst. Und selber sah ich aber nur Bilder von dir mit Prothese, dass du das ja vielleicht auch so wolltest. Und ich habe mich gefragt, als jemand, der wahrscheinlich, mein Rollstuhl kann noch so fancy sein, ich werde immer der im Rollstuhl sein, wie viel Neid da auch drin stecken kann. Also bin ich jetzt neidisch, dass du sowas machen kannst, zum Beispiel, oder bin ich neidisch, dass du die fancy Prothese hast, die ich vielleicht von meiner Kasse nicht bezahlt bekäme oder so, ob das nicht auch Druck innerhalb der Community auslösen kann.
Also ich sehe das gerade so als Privileg, wie ich aber andere Privilegien auch habe. Also ich bin zum Beispiel weiß und dünn. Das sind ja auch Privilegien, die ich habe und weswegen ich auch als Model arbeiten kann in der Modewelt, die das irgendwie einfordert sozusagen oder vorgibt. Und da ist die Prothese ein weiterer Baustein, der mir das überhaupt erst ermöglicht, den andere nicht haben. Mhm. Und das ist nicht fair.
Aber wenn jetzt Leute Druck empfinden, jetzt auch so eine Prothese tragen zu müssen, damit sie so cool sind wie die Greta. Mhm. Also wir nennen das Hilfsmittelneid.
Ja, können wir so nennen. es wurde mal als Prothesenporn beschrieben, also so wie Inspirationporn. Ich schätze etwas total doll, was eigentlich alltäglich ist, dass die Prothese das eben auch erzeugt. Also ich glaube, ich habe überhaupt erst durch die Prothese zu modeln angefangen, weil ich vorher als behindert sozialisierter Mensch nie auf die Idee gekommen wäre, dass mein Körper in der Branche ein Vorbild sein könnte. Mhm. Und als ich angefangen habe, mit Prothese eben zu modeln oder als ich auch dadurch überhaupt die Möglichkeit bekommen habe, habe ich erstmal einfach so gedacht, was bin ich für eine geile Sau, dass ich jetzt an irgendwelchen Plakatwänden hänge, da irgendwie mein Gesicht überall in der Stadt zu sehen ist mit dieser Prothese. Und mein Gedanke war, kleine Mädchen, denen eine Hand fehlt, die sehen das und denken sich, das kann ich auch. Und ich kann viel mehr, als ich dachte. Das war mein erster Gedanke. Und mittlerweile hat sich das aber geändert, dass ich eben genau, was du sagst, denke, nee, eigentlich bin ich dann ja ein Vorbild dafür, dass sie denken, ich brauche auch sowas, um so zu sein. Und ich bin eben nicht vollständig, sondern ich brauche das. Und erst dann bin ich vollständig. Und deswegen habe ich versucht, innerhalb dieser Branche zu sagen, kann ich das auch ohne Prothese machen? Aber das ist bis jetzt nicht möglich gewesen. Also die Firmen fragen explizit an, fragen nicht explizit mit Prothese an. Also es gibt sozusagen gar keine Alternative. Und da bin ich jetzt gerade wirklich in der heißen Phase zu überlegen, will ich das dann überhaupt?
Also es gibt ja wahrscheinlich Modeljobs, wo es unausweichlich ist, die Prothese zu tragen. Zum Beispiel, wenn man für einen Prothesenhersteller modelt.
Ja.
Da macht es ja keinen Sinn, das nicht zu machen. Aber du hast auch Werbung gemacht für einen ÖPNV-Betreiber.
Ja, oder für eine Reiseversicherung.
Wo man die Prothese sehr offensichtlich sieht. Würdest du sagen, du bist da als Token benutzt worden?
Wie gesagt, für mich hat das ist ambivalent. Also vielleicht.
Ist nicht einfach, ne?
Genau, vielleicht habe ich mehr Sichtbarkeit geschaffen als eine Person, die gar keine Behinderung gehabt hätte. Ja, aber und gleichzeitig ist es aber dieses, die haben Inklusion nicht zu Ende gedacht und ich auch nicht. Also es ist nicht inklusiv. Sie haben sich bewusst für eine Form der Behinderung mit einem Hilfsmittel entschieden, was sie als ästhetisch empfinden, was sie als Diversität verkaufen können und gleichzeitig nutzen sie aber die Technikfaszination. Aber das Ding ist, das klingt jetzt so vorwurfsvoll gegenüber den Firmen, aber ich habe ja mitgemacht.
Ja, und letztendlich ist ja jede Art von Model eine Faszination. Und wenn es für die Klamotten ist, da interessiert man sich ja auch nicht besonders für die Person. Also ich glaube, ich würde es... vielleicht würde ich beim Model nochmal eine andere Grundlage der Bewertung anlegen.
Ja.
Ich erwische mich manchmal, dass ich als Token eingesetzt werde, wenn ich dann so der einzige Mensch mit Behinderung auf der Bühne bin, der dann für alle sprechen soll. Zum Beispiel. Und dann dieses Gesicht Behinderung ist in einem Raum voller Nichtbehinderter. Und dann, die sich dafür feiern können, dass sie vielfältig sind.
Das Vorzeigeobjekt sozusagen.
Genau. Ja. Ich denke sehr, sehr viel darüber nach. Und seitdem wir zumindest ein Telefonat hatten. Und ich habe mich gefragt, ob das Potenzial, das eine Prothese hat, nämlich, dass man anders darauf blickt. Ist das was erstrebenswert ist? Also, ich meine, wir wollen ja alle respektiert werden für die wir sind, für das, was wir sind. für das, was wir tun und was wir sagen. Aber so eine Prothese könnte vielleicht sogar auch dazu führen, dass wir dahinter wieder nicht nur uns schützen, sondern auch verschwinden.
Ja.
Also, dass wir dann gar nicht erfahren, dass du Psychologie studiert hast, zum Beispiel.
Das stimmt. Und die schafft, wie du auch gesagt hast, eine weitere Schere. Also, wenn man das weiterdenkt, mir wird mit der Prothese mehr Kompetenz zugesprochen, dann hat das ja Vorteile in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Für mich persönlich. Nicht für alle Behinderten, aber für mich in der Situation, wo ich das entscheide, die zu tragen, kann das einen Einfluss zum Beispiel auf meine Karriere haben. Und da ist jetzt eben die Frage, wenn ich das individuell nutze, hat das Nachteile für die Community? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn die Allgemeinbevölkerung da jetzt noch eine Unterteilung macht, dann wirkt sich das nicht positiv auf Menschen mit Behinderung generell aus.
Fühlst du dich verantwortlich?
Also ich fände es schlimm, wenn ich dazu beitrage, dass es für andere schlechter wird. Gleichzeitig, wie du sagst, kann ich nicht für alle Menschen mit Behinderung sprechen. Ich bin ja ich. aber es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Also,
Gibt es da Räume, wo darüber diskutiert werden kann?
Ich kenne den Raum nicht. Also wenn ihn jemand weiß, dann zeigt ihn mir bitte. Weil ich kenne bis jetzt nur die Räume, wo entweder über Prothesen als die Innovation der Zukunft diskutiert wird. Aber es wird nicht diskutiert, sondern es wird vermarktet. Oder ich kenne die Räume, wo sich Betroffene untereinander austauschen und da, wie du sagst, könnte auch dann eher sowas wie ein Neid entstehen von denen, die ein Hilfsmittel haben und die keins haben.
Kannst du dich noch erinnern, wer oder wie du zu deiner ersten Prothese gekommen bist oder sie dir empfohlen hat?
Tatsächlich, wo wir wieder bei dem besagten Jugendcamp sind, da habe ich dann eben andere Kinder gesehen, die diese Prothesen haben. Heißt gar nicht, dass sie die unbedingt oft benutzt haben. Also es gibt sogar häufig dieses Bild, dass gerade Kinder, wenn sie dann wirklich spielen, die Prothese in den Rucksack stecken und da guckt dann so eine Hand raus. Aber ich würde sagen, da habe ich zumindest schon mal, vielleicht auch durch meine eigene Reaktion darauf, dass ich so fasziniert war und das als so was Positives gesehen habe, ein Interesse daran bekommen habe, sowas auch zu bekommen. Und vorher hatte ich das in live zum ersten Mal gesehen und vorher habe ich schon mal auch im Internet oder im Fernsehen oder so irgendwelche auch sehr positiv dargestellten, coolen, aktiven Menschen mit Prothesen gesehen und dachte, das wäre doch cool, das auch zu haben.
Das heißt, die wurde dir nicht eingeredet?
Nein.
Erwachsenen oder Ärztinnen?
Tatsächlich war es so, was diese Entwicklung angeht, waren meine Eltern sogar, als ich ein Kind war, dagegen, aus sehr gutem Grund, weil sie gesehen haben, dass ich eben mir Dinge einfach auf meine Art aneigne, mit einer Hand und dann eben nicht mit einer Hand und einer Roboterhand. Und ihnen war wichtig, dass ich so wenig wie möglich abhängig bin von Hilfsmitteln, die ja auch ausfallen können. Also wenn ich es nicht ohne Prothese kann, obwohl ich sonst hätte lernen können, dann ist es natürlich besser, sie nicht zu brauchen. Und deswegen, das war generell deren Einstellung, dass ich, ich sag mal, so wenig wie Unterstützung wie nötig, aber nee, warte, so wenig wie möglich.
So viel wie möglich, ja, oder genau, ja. Verstehe, was du meinst.
Genau. So wenig wie möglich Unterstützung bekomme. Und nur dann, wenn ich es wirklich brauche. Und deswegen haben sie auch so Angebote wie Schulbegleitung oder so abgelehnt, die mir tatsächlich angeboten wurde. Ich weiß gar nicht wofür. Aber dass sie ja diese Hilfssysteme nicht nutzen wollten, solange ich es nicht brauche. Und da gehörte die Prothese auch dazu. Und deswegen habe ich mich erst selbstständig mit 17 dann dafür entschieden, das zu probieren.
Wie viele verschiedene besitzt du?
Zwei. Also ich habe jetzt, seitdem sind, glaube ich, ja, 8 Jahre vergangen und seitdem habe ich 2.
Ich hatte jetzt gedacht, du hast so einen Schrank.
So ein Händeschrank.
Ja.
So wie Socken.
Ich hab mal so ein TEDx-Video gesehen von einer Frau, die Beinprothesen nutzt. Und die hat gesagt, dass sie tatsächlich mehrere hat, weil sie damit ihre Körpergröße verändern kann. Und das quasi zu verschiedenen Anlässen sinnvoll sein kann. Wenn du auf dem Ballsaal tanzen willst, brauchst du längere Beine. Und so weiter. Die aber auch sagte, ich glaube, du hast es auch mal gesagt, so eine Prothese halt auch eher so was ist wie ein BH, den man ablegt, wenn man es bequem haben will.
Ja.
weil sie selten das versprechen oder das tun, was sie versprechen.
Ja. Das ist ja auch interessant, dass eigentlich, und dazu trage ich ja dann auch bei mit der Werbung sozusagen, dass das Versprechen gar nicht gehalten wird und dass die eben gar nicht so futuristisch und innovativ sind, wie man denkt vielleicht. Also am Ende greifen die. Das kann eine Müllzange auch. Also es ist toll, ich will das auch gar nicht abwerten. Beim Modeln ist es übrigens noch so, dass ich, mache keine Werbung, wo die Behinderung aktiv eine Rolle spielt. Also ich würde jetzt nicht für Aktion Mensch modeln oder ich hatte zum Beispiel auch mal für eine Versicherung gemodelt und da war mir ganz wichtig, als die mich angefragt haben, dass es dabei nicht um eine Versicherung geht, die mir nach einem Unfall eine Prothese zahlt, sondern es ging dabei um eine, also das haben die mir dann erklärt, es ging um eine Versicherung, die für junge Leute Reisen irgendwie attraktiv machen sollte.
Was würdest du deinem jüngeren Ich über Prothesen sagen?
Ich würde sagen, warte damit noch. Also ich fand es gut, dass es bei mir eine selbstbestimmte Entscheidung war. Und das ist auch vielleicht wieder was wir am Anfang hatten. Ich beobachte das bei anderen und auch nicht immer so mit positivem Blick, dass sie doch sehr abhängig sind von ihren Prothesen. Bei Beinen ist es nochmal was ganz anderes, weil da ist die Funktion ja so eindeutig auch. Bei Händen ist es einfach auch schwer zu ersetzen. Also Hände sind so filigran und haben den Tastsinn zum Beispiel, den man bislang nicht ersetzen kann. Und da kann es eben auch als Ballast wahrgenommen werden. Deswegen würde ich sagen, es ist die Entscheidung meiner Eltern war richtig, damit zu warten, bis ich die Fähigkeiten, die ich selbst habe, am meisten ausgebaut habe.
Wenn du erlaubst, würde ich gerne mal zwei, drei ganz doofe Fragen oder einfache Fragen fragen. Ich kenne niemanden, der eine Prothese hat.
Ja.
Man lädt die wahrscheinlich, wenn sie elektrisch ist, wie ein USB-Gerät auf.
Ja, ist sogar mit USB-C-Ladekabel. Also ist wie ein Handy auch, das hält genau einen Tag.
Hält genau einen Tag, aber ist dann deswegen des Akkus dann auch schwer?
Ja, also die ist auf jeden Fall schwerer als die fünf Finger, die mir fehlen. Das ist auch wieder so ein Ding. Also ich habe zum Beispiel durch die fehlende Hand ja so ein Ungleichgewicht sozusagen. Mhm. Es ist nicht viel, aber für so eine Körpermitte macht es schon was aus. Und dadurch habe ich Skoliose.
Den Physiotherapeuten würde das auffallen.
Genau. Und mir auch, weil ich dadurch Skoliose habe und dadurch dann öfter Rückenschmerzen vielleicht. Kann aber auch andere Gründe haben, nur das wäre jetzt so die naheliegendste Vermutung. Und manche Menschen tragen dann diese Handprothesen, um das Gewicht auszugleichen. Mhm. Bei mir wird aber das Gewicht nicht ausgeglichen, sondern kommt wieder mehr dazu. Also es ist immer noch nicht.
Das heißt, du bist auf der anderen Seite auch wieder ein Gewicht dranhängen.
Genau. Oh Mann.
Okay. Und drückt die, wird die angepasst? Schwitzt man da drin? All diese ganzen Fragen,
ja,
die ich mir stelle, wenn ich Plastik am Arm habe.
Genau, also das ist so ein Silikonschaft. Es gibt auch verschiedene Systeme, aber bei mir Silikon. Also wenn du diese Backförmchen kennst aus Silikon oder irgendwas, dann weißt du, das ist extra so gemacht, dass es nicht rutscht. Das ist praktisch, weil sie dann nicht abrutscht. Aber es ist natürlich, wenn man schwitzt oder die halt auch den ganzen Tag trägt, das ist wie eine Irritation auch auf der Haut den ganzen Tag. Wie so ein ganz enger Handschuh, den man so um seinen Arm hat den ganzen Tag. Und dann wird die so angesteuert über so Elektroden, die so auf der Hautoberfläche sind. Also da muss ich zum Glück nichts operativ einbauen lassen.
Musst du dafür viel trainieren?
Ich nicht. Das kommt so ein bisschen auch drauf an, glaube ich, wie man so ja technisch vielleicht aufgewachsen ist oder so. Also ich habe schon gehört, dass Menschen meiner Generation damit wenig Schwierigkeiten haben, weil das intuitiver für die ist. Es gibt zum Beispiel auch eine App dann dazu oder so ein Bedienfeld und das kennen halt, also die 80-jährige Omi, die kennt sich damit vielleicht dann nicht so gut aus.
Und letzte Frage, die mir im Kopf rumspukt. Wie viele Stunden am Tag benutzt man die denn dann wirklich im Alltag? Also wenn es jetzt, also aus reiner Funktion, nicht aus ästhetischen oder Modelgründen.
Das kommt halt total darauf an, was ich mache. Also wenn ich jetzt, wenn ich einen Grund habe, sie zu brauchen oder zu benutzen zu wollen, dann kann ich sie also trage ich sie dann meistens so lange, wie die Aktivität dauert. Wenn ich
also Nagel in die Wand machen.
Genau, oder wenn ich sie unterwegs trage, dann halt so lange, wie ich unterwegs bin. Da könnte ich jetzt, also das sind einzelne Aktivitäten, wo man sie dann benutzt, wie wenn ich jetzt dich frage, wofür benutzt du deine Hand? So eins, also ich mache damit eine Flasche auf oder so dann. Und dann, genau, brauche ich sie sozusagen momentweise.
Also so wie man einen Korkenzieher holt, wenn man eine Flasche aufmacht,
ja,
holst du deine Hand.
Ach so, nee, dann lasse ich sie einfach dran. Das wird zwar okay, so ein bisschen wie ein Handschuh angezogen, aber es ist doch dann ein bisschen aufwendiger, deswegen lasse ich sie dann. Also ich nehme sie nicht wie einen Hammer zum Nagel reinhauen, sondern dann schon wie, ja, man könnte vielleicht sagen, wie ein Kopfhörer oder so, den man dann einfach so lange, wie man die Aktivität macht, drauf lässt.
Ich verstehe, weil es eben nicht so einfach klick-klick ist.
Genau.
Ja. Jetzt bist du ja auch nicht nur als Jugendliche in diesen Jugendcamps gewesen, hast selber dich viel austauschen können. Du bist jetzt seit einigen Jahren Begleiterin, das heißt, du fährst dahin und begleitest Jugendliche, die jetzt quasi diese Erfahrung auch machen können. Was gibt dir dieser Ort als erwachsene Person?
Also man muss sagen, dass dieses Camp so ein ganz bestimmtes Gefühl erzeugt. Das beschreiben alle, die da sind oder die da mal waren. Und zwar dieses Unbeschwerte, was eben impliziert auch, dass man keine komischen Fragen bekommt, dass man sich nicht rechtfertigen muss, dass man einfach das machen darf, was da gerade ansteht. Und das ist für mich auch der Grund, da jedes Mal wieder hinzufahren, weil es eben schön ist, den Kindern dabei zuzugucken, wie sie das zum ersten Mal haben. Und ich mich dann erinnere, wie das für mich war. Und das war eben genau so. Das ist jetzt, finde ich, sehe ich ein bisschen kritisch. Das Motto ist so zu sagen, Urlaub vom Behindertsein. Aber man könnte auch sagen, Urlaub vom Behindertwerden, weil in dem Moment niemand auf die Idee kommen würde, da irgendeine Fähigkeit in Frage zu stellen. Und eben die Kinder selbst, die zum Beispiel Angst haben, Dinge auszuprobieren, weil sie sagen, das klappt doch eh nicht, zumindest die Möglichkeit bekommen, es zu probieren. Und manchmal klappt es dann nicht. Das sage ich auch, wie zum Beispiel bei mir mit dem Klavierspielen. Ich weiß nicht, ob es an der Hand liegt. Vielleicht bin ich einfach unmusikalisch. aber es ist nicht mein Ding. Und trotzdem darf ich es probieren. Und dort gilt es, das rauszufinden, was kann ich, was will ich und was kann ich halt wirklich nicht und worauf habe ich vielleicht auch keinen Bock.
Würdest du sagen, es hat eine Veränderung von Generation zu Generation stattgefunden? Also sind die jungen Menschen heute mit einem anderen Gliedmaßen, gehen die anders damit um als junge Menschen wie du damals?
Also was immer mehr Thema wird, ist vielleicht der Umgang mit der Behinderung in den sozialen Medien. Das kann, also ich sehe da auch zum Beispiel einen großen Vorteil von sozialen Medien eben, was den Austausch betrifft oder Vorbilder. dass Menschen sich so zeigen können und andere wieder das wiederum sehen und daraus vielleicht Kraft schöpfen. Gleichzeitig ist es aber auch so, das haben wir da erlebt, es gibt auch so eine Fetischisierung von Amputationen. Und das ist wieder was, vielleicht auch in Kombination mit Pädophilie, wovor wir die Jugendlichen und Kinder schützen müssen. Oder was zumindest ein Thema ist, was uns insofern umtreibt, dass wir darauf reagieren müssen oder uns darüber Gedanken machen müssen, wie sie sich zeigen.
Also dass Leute quasi das erregend finden.
Genau. Und dann eben die Bilder, die diese Kinder selbstbewusst von sich mit ihrer Behinderung teilen, in irgendwelchen Foren landen können von Menschen, die das auf ganz andere Zwecke eben missbrauchen.
Also quasi eine weitere Gefahr,
ja.
Dass die Bilder missbraucht werden.
Ja, also das sage ich auch so, weil das schon vorgekommen ist und weil das ich finde das extrem traurig, dass sozusagen, ich möchte eigentlich diese Kinder ermutigen, sich so zu zeigen, wie sie sind, und muss sie gleichzeitig davor warnen oder weiß auch noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Am liebsten wäre es mir, wenn ich einfach alles toll finden könnte, was sie da teilen und ihnen da Mut zusprechen kann.
Hast du von ihnen auch was gelernt, von Jugendlichen?
TikTok-Tänze. Also ich glaube, was ich von den Jugendlichen und Kindern da lerne, ist so ein bisschen die Offenheit und der Umgang mit der Behinderung, wenn man so früh schon den Austausch hat. Da sehe ich auf jeden Fall einen Unterschied und da bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass das bei mir so spät erst war. Ich meine, mit 17 ist immer noch früher als viele andere. Aber wenn ich das so beobachte, wie Kinder damit auch richtig aufwachsen, dass ich dann denke, ach, das hätte mir vielleicht in manchen Situationen geholfen, einfach im Hinterkopf zu wissen, andere zu kennen.
Jetzt hast du ja die Gelegenheit, also nochmal anders, du hast vorhin gesagt, dass du dich gefragt hast, ob in Behinderung und behindert sein nicht auch irgendwie diese Kreativität steckt. Also was ja auch was Positives ist, diese Kraft.
Mhm.
Und da erzähle ich immer ganz gerne, dass ich ein Buch gelesen habe, The Power of Disability von Alan Mansky aus Kanada. Und der hat verschiedene Kräfte von Behinderung identifiziert. Und eine Kraft ist tatsächlich die Kreativität.
Mhm.
Oder auch die Kraft der Resilienz. Also, dass einen Dinge nicht so schnell vielleicht aus der Bahn werfen. Und was mich am meisten berührt hat, war die Kraft der Authentizität. Also, dass ich öfter den Satz gehört habe und immer noch höre, ich an deiner Stelle könnte das nicht. Ich bewundere, wie du das alles schaffst. Und ich habe den Satz früher mal verstanden, ich an deiner Stelle hätte mich umgebracht.
Ja.
Und kann man auch wirklich so verstehen. Aber je länger ich dann darüber nachdachte und als ich dann dieses Buch las, wurde mir klar, dass die Leute gar nicht mich meinen, sondern sich selbst. Weil jeder von uns irgendeine Unzulänglichkeit in sich trägt, was auch klingt wie so ein Teebeutelspruch, aber jeder von uns struggelt mit irgendwas. Kindheitserfahrung, irgendetwas, egal ob behindert oder nicht. Und wenn Sie jemanden mit einer Behinderung sehen, wie Sie im Alltag irgendetwas machen, und sei es einkaufen gehen, dann wünschen Sie sich diese Kraft für Ihre eigene Unzulänglichkeit.
Mhm.
Verstehst du, macht das Sinn für dich?
Ja, also ich glaube vor allem der Teil, dass alle irgendwie strugglen, also das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich Psychotherapeutin werden will, weil ich finde keinen vielleicht besseren Umgang mit meinen Schwierigkeiten, aber zu wissen, dass kein Leben einfach ist, ist irgendwie doch auch verbindend.
Und jetzt hast du aber diese Wahl, und das finde ich ja so faszinierend, trägst du die Prothese oder nicht?
Ja.
Oder machst du den Ärmel lang oder nicht? Das heißt, du kannst als... in bestimmten Situationen kannst du dich entscheiden, wie du quasi auftreten möchtest, was ich nicht kann. Also ich kann mich auf den Kopf stellen, nämlich ja. ein Behinderter auf dem Kopf. Und wenn ich irgendwo den Raum betrete, ist der Rollstuhl immer vor mir da quasi.
Ja.
Was macht es mit dir, wenn Leute zu dir sagen, für mich bist du gar nicht behindert oder ich sehe deine Behinderung gar nicht mehr?
Also, weil ich ja gesagt habe, früher habe ich das selber gesagt, hätte es mich früher wahrscheinlich gefreut, weil ich dann gesagt hätte, ja, cool, ich habe es erfolgreich kaschiert. Und heutzutage, weil eben es mir so viel Kraft gibt, diese Community zu haben, diesen Austausch und das, was uns verbindet, eben die Behinderung auch ist. Und das nicht mehr negativ, sondern als Stärke oder als Stolz, als Gemeinschaft. Das würde ich auch so erklären. Also es würde mich, glaube ich, nicht sauer machen, weil ich verstehe den Ansatz. Aber ich würde sagen, du nimmst mir damit was. Und das ist total wichtig, das zu benennen. Und das eben, wir hatten ja diese zwei Phasen, so ich sage, ich bin nicht behindert oder ich rede nur noch darüber und bin nur behindert. Und eben das dazwischen zu finden, aber dann auch anzuerkennen und ohne Wertung. Also da steckt natürlich viel Erfahrung drin und auch negative Erfahrung, aber eben auch positive. Und das alles würde mir damit ja aberkannt werden. Und deswegen würde ich sagen, doch, ich bin behindert und bin stolz darauf.
Woran glaubst du, liegt es, dass nicht behinderte Menschen ein so großes Problem damit haben, das Wort Behinderung auszusprechen?
Also was ich so im Austausch mit anderen auch erfahren habe, ist es oft wie so eine scheinbare Höflichkeit, wenn die Menschen das als negatives Thema empfinden, dass sie es nicht ansprechen, also wie fettige Haare oder so. Das ist sozusagen ein Defizit und da spricht man nicht drüber. Weißt du, sowas? Aber ganz falsch ausgelegt, weil damit ist ja die Bewertung schon gesetzt und das ist ja schade. Also ich finde es total spannend, mich darüber auszutauschen.
Oder die benutzen dann eher so Euphemismen wie anders begabt, ja. herausgefordert, angeschränkt, ja. beeinträchtigt.
Gehandicapt.
Gehandicapt, genau.
Ja.
Erlebst du im Alltag Ableismus?
Also im weitesten Sinne, ja, das geht von ganz schlimmen Anfeindungen. Zum Beispiel war ich mal bei so einer Demo gegen rechts und da war so ein Nazi-Typi, der zu mir gesagt hat, dich haben wir vergessen zu vergasen.
Wow.
Also extrem. Aber das war natürlich auch eine Situation, wo ich mich dem in gewisser Weise ausgesetzt habe. Das hätte jetzt auch andere Gründe haben können, dass er das gesagt hat, war einfach ein Arschloch. Aber ich erlebe dann auch also eine andere Situation, wo es also dieses klassische, nicht böse gemeint, aber schlecht gemacht. Das war letztens in der Bahn. Da wollte ich einfach aussteigen und stand so noch in der Mitte und hatte auch irgendwie, weiß nicht, ein T-Shirt an. Und dann hat man das gesehen und dann hat jemand, ein Fremdes, mich so angeguckt, hat meine Hand angeguckt und hat dann so gesagt, gute Besserung. Und dann dachte, also ich habe gar nicht reagiert. Genau, so. Ja, und irgendwie auch so impliziert, dass ich krank bin oder, also ich war auf jeden Fall nicht erkältet oder habe mich dann kurz gewundert und musste dann auch so schmunzeln und aber das ist ja auch ableistisch. Das irgendwie mit krank zu assoziieren oder dann halt auch so zu unterstellen, dass ich ein Problem damit habe und dass ich vielleicht erst vollständig bin, wenn ich zwei Hände habe.
Was möchtest du als Therapeutin anders machen, weil du eine Behinderung hast?
Also ich möchte so diskriminierungsfrei wie möglich therapieren, auch andere Lebensrealitäten. Also es müssen ja nicht nur Menschen mit Behinderung sein und es muss ja auch nicht immer meine Behinderung sein, sondern ich möchte allen Menschen so diskriminierungsfrei wie möglich begegnen. Und das ist auch leider nicht immer möglich, aber vielleicht kann ich mich so gut fortbilden, wie es geht, weil ich einfach von vielen Menschen, unterschiedlichsten Menschen schon gehört habe, dass sie sozusagen sehr verunsichert eine Therapie aufgesucht haben und dann eigentlich vom Therapeuten, von der Therapeutin noch mehr verunsichert wurden. Und diese Person möchte ich nicht sein, die dann nicht unterstützend ist.
Gibt es da inzwischen Literatur?
Also ich habe letztens Literatur dazu zu so Trans-Personen gesehen, weil die das doch auch sehr oft, glaube ich, erleben, dass sie in der Therapie selbst nochmal diskriminiert werden. Oder da auch die Beweggründe für eine Therapie gar nicht unbedingt die mentale Verbesserung der Situation sind, sondern auch manchmal ja eben andere Gründe, dass es irgendwie vorgegeben ist oder so. Und dazu gibt es Literatur. Ich habe es, es gibt bei, also eben Therapieverfahren für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, aber ich habe jetzt, also da gibt es, glaube ich, relativ wenig insgesamt, wie man mit Minderheiten oder ja so, ich sag mal, vulnerablen Personengruppen irgendwie speziell Therapie macht. Und ich glaube, grundsätzlich ist die Therapie auch gar nicht so unterschiedlich, sondern die Einstellung generell. Also ich glaube, Therapeuten, die ihre KlientInnen, PatientInnen nicht ernst nehmen oder nicht validieren, die machen grundsätzlich was falsch.
Also das macht mir gerade so ein bisschen Hoffnung. Vielleicht braucht es gar nicht so viel Literatur. Weil sobald es Literatur gibt, wird es ja auch ein Fachgebiet.
Ja.
Und sobald man Dinge dann zu einem Fachgebiet macht, gibt es dann auch ExpertInnen, die dann oft nicht betroffen sind. Und dann ist man nicht mehr weit weg von der Förderschule und dem Sondersystem.
Ja, und ich glaube, dass, wenn, also wie du sagst, wenn jetzt Menschen mit Behinderungen eine besondere Fachtherapie bekommen müssen, dann müssen sich auch TherapeutInnen bewusst dafür entscheiden, diese Therapierichtung zu lernen. Und ich denke, das wird wieder daran münden, dass es nur Betroffene machen. Weil, und es ist auch kein Vorwurf an alle Nichtbehinderten, aber die kommen halt auch nicht drauf.
Ja, das stimmt. Wow, komplexes Thema. Wir konnten nur Kleinigkeiten davon anschneiden. Gibt es etwas, das du einfach nur aus Spaß machst, jenseits von Modeln, Aktivismus, Studium und Prothesen?
Kaffee trinken.
Also, hast du so eine richtige, bist du da Profi?
Ja, ich bin genauso wie die Studentinnen meiner Generation mit Fahrrad und Kaffee verbandelt. Genau, also ich glaube, das ist vielleicht, was das alles so, also grundsätzlich mache ich einfach ganz, ganz vieles gern und viel Neues. Und ich glaube aber, was mich am allermeisten bewegt, berührt, auch unabhängig vom Aktivismus, sind einfach nette Menschen. Also ich bin gern einfach in Gruppen und mit anderen Menschen unterwegs.
Das klingt doch schön. Aber bist du richtig tief im Kaffee-Game drin? Bestimmte Kaffeearten, nur Bohne?
Also ich trinke nur, ich mache den nicht.
Ach so, okay.
Irgendwie. Also da bin ich nicht interessiert genug. Ich mag einfach nur gern Kaffee.
Alles klar. Gibt es eine Organisation oder eine Literatur oder eine Person, ein Kulturerzeugnis, das du gerne unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest?
Den Organisator des Jugendcamps, über das wir auch gesprochen haben, den BMAB, also den Bundesverband für Menschen mit Arm- und Beinamputation und Fehlbildung, langer Titel. Die machen alles eben, was Austausch ermöglicht, also nicht nur Jugendcamps, sondern auch Selbsthilfegruppen, und die haben so ein Peer-System, dass Menschen mit Amputationen schon im Krankenhaus andere Menschen mit Amputation treffen können und ihre Fragen stellen können und auch rechtliche Beratung bekommen, wie sie dann an Prothesen besser kommen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr es drin lasst, aber sonst würde ich noch ein zweites Shoutout machen. Und zwar, weil das jetzt gerade ein bisschen in der Krise steht, ist das Veto-Magazin. Die machen ganz, ganz tollen, unabhängigen Journalismus. Und es wäre ganz schade, wenn die nicht mehr weiter finanziert werden können. Deswegen da auch gerne unterstützen.
Hast du für die mal geschrieben?
Da kommt jetzt auf jeden Fall noch ein Artikel mit mir raus. Der kommt auch auf jeden Fall. Aber wenn es darüber hinaus noch weiter existiert, wäre das sehr schön.
Wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen? Weil du ja eigentlich Psychologie studierst.
Ja, das war auch so relativ zu Beginn meines Studiums. Da habe ich einfach für diese Erfahrungen, die auch ja manchmal ambivalent sind oder sich halt nicht so ganz leicht beschreiben lassen, ein Ventil gesucht. Und dann habe ich angefangen, darüber zu schreiben. Und dann habe ich so gedacht, ach, ich kann das ja mal an Zeitungen schicken. Dann haben natürlich irgendwie in meinem Umfeld alle so gesagt, ja, kannst du schon machen, aber die nehmen doch nicht einfach irgendwelche Artikel von irgendwelchen Leuten. Haben sie doch gemacht. Also nicht alle, aber doch einige. Und seitdem mache ich das sehr gerne. Leider ist das auch wie das Veto-Magazin immer alles bisschen unterfinanziert und hat Schwierigkeiten zu bestehen, gerade wenn das so kritischer Journalismus ist. Aber es finde ich irgendwie sehr schön, doch nochmal Leuten mitzugeben, meine Gedanken mitzugeben, die das vielleicht sonst nicht so sehen oder übersehen.
Und wenn die Aufzugtür jetzt aufgeht, wo geht's für dich gleich weiter?
Dann mache ich mir einen Kaffee und vielleicht was zum Mittagessen und dann schreibe ich weiter an meiner Masterarbeit.
Wie weit bist du schon?
Ich bin jetzt bei der Auswertung der Ergebnisse, also es geht voran und es macht Spaß.
Da, wow, das hört man selten. Ich kann nicht viele Menschen sich da so durchquälen, aber dass es dir Spaß macht, ja, dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß damit.
Dankeschön.
Und, dass du möglichst lange Spaß damit noch hast.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast warst. Ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Wege kreuzen sich nochmal an der einen oder anderen Stelle.
Das glaube ich auch.
Fragen hier waren auf jeden Fall noch nicht alle gestellt worden. Vielleicht nochmal zu einer anderen Gelegenheit. Danke, dass du da warst.
Danke dir.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, ob man im Aufzug grüßen sollte. Die Antwort: Nein, muss man natürlich nicht, aber ein freundliches Hallo kann die Atmosphäre auflockern und macht die Fahrt für alle angenehmer. Also, einfach mal ausprobieren. Und wenn du mehr über Aufzüge erfahren willst, dann steig doch bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.